So, guten Abend. Dann legen wir mal los. Wir haben ein relativ strammes Programm heute, weil ja heute die letzte Vorlesung mit echtem Inhalt ist. Also nächste Woche will ich ja nur noch eine Zusammenfassung, Probeklausur und Besprechung der Probeklausur machen, na, dass sie eine Musterlösung kriegen. Und danach ist schon der Klausurtermin. Also das geht jetzt relativ fix. Und das heißt also, wir werden heute fertig mit dem Stoff. Wir sind im Moment noch bei den Deadlocks, da geht es jetzt auch gleich weiter. Ich sage Ihnen nur kurz, wie der Abend aussehen wird. Ich hoffe, dass wir relativ fix durch die restlichen Deadlock-Folien durchkommen. Wir werden nämlich nicht alle davon machen. Das habe ich Ihnen ins Campus-System auch reingeschrieben als Nachricht irgendwie. Ich weiß nicht, ob Sie die automatisch kriegen per Mail oder ob Sie das nur sehen, wenn Sie auf die Seite gehen. Das sind nämlich die Folien E33 bis E41. Das ist praktisch so ein Unterkapitel. Das werde ich dann gleich nochmal sagen, wenn wir da drüber hinwegspringen. Die fallen einfach weg. Ja, die wären zwar inhaltlich auch interessant, aber das kriegen wir mit der Zeit einfach nicht mehr durch. Und das ist ein Block, den man rauswerfen. Von 33, E33 bis 41, jeweils einschließlich. Das ist praktisch das komplette Thema Deadlock-Vermeidung. Ja, das entfällt einfach ersatzlos. 33 bis 41 im Foliensatz E, genau. Und wenn wir damit durch sind, dann habe ich ein Übungsblatt für Sie. Da ist eine Aufgabe zu Deadlocks drauf und eine Aufgabe zur Speicherverwaltung. Das heißt, da werden Sie dann erstmal nur die erste Aufgabe bearbeiten. Hallo. Und danach haben wir dann wahrscheinlich die Pause und dann geht's danach weiter mit dem neuen Thema. Da haben Sie einen neuen Foliensatz, auch erst seit heute Nachmittag im Campus-System drin zum Thema Speicherverwaltung. Und ja, den müssen wir dann auch in der Zeit, in der zweiten Hälfte praktisch durchkriegen. Und je nachdem gibt es danach dann noch eine Übungsaufgabe dazu. Die ist eben die zweite Aufgabe auf dem Arbeitsblatt, was ich nachher verteile. Falls wir nicht mehr die Zeit haben, diese zweite Aufgabe hier zu machen, würde ich Sie bitten, die zu Hause zu machen, weil das eine Standardaufgabe ist, die wir dann auch in der Probeklausur nochmal wiedersehen werden und mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch in der fertigen Klausur. Ja. Okay, also machen wir weiter. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Dazu einfach nochmal zur Erinnerung, diese Graphen, die hier eingezeichnet werden, diese grünen und schwarzen Linien, ja, das sind praktisch die Verlaufsmöglichkeiten, wie zwei Prozesse sich irgendwie zeitlich weiterentwickeln und dabei Bedarf an Ressourcen praktisch anmelden. Ja, also eine Sperre auf eine bestimmte Ressource irgendwie kriegen. Und was wir im Wesentlichen gesehen haben, wenn das einfach so Rechtecke sind, wie hier eingezeichnet, wo man irgendwie Pfeile drumherum malen kann, ja, dann wird das Ganze funktionieren. Dann gibt es also eine Ausführreihenfolge, die praktisch nicht zu einem Deadlock führt. Und hingegen, das war das erste Beispiel, wenn wir sowas haben, dass diese Rechtecke sich praktisch überlappen, ja, dann gibt es hier so einen Bereich, wenn man da reinläuft, dann hat man verloren. Ja, dann muss man zwangsläufig in den Deadlock kommen. Es gibt natürlich auch hier Ausführreihenfolgen, wo das Ganze ohne Deadlock abläuft. Das sind die gutartigen. Ja, der erste Prozess holt sich beide Sperren, arbeitet mit den Ressourcen und gibt beide Sperren wieder frei. Und danach kommt der zweite Prozess und macht dasselbe. Ja, das ist dann praktisch eine Variante, wo es funktioniert, aber Sie wissen eben nicht, wie die Ausführreihenfolge ist, weil Sie einfach nicht wissen, wie der Scheduler die Prozesse oder die Threads unterbrechen und der Reihe nach dran nehmen wird. Ja, und wenn es eben vom Code her, den Ihre Programme haben, wenn es möglich ist, dass Sie in Deadlock reinlaufen, dann müssen Sie praktisch das umprogrammieren, sodass das nicht passieren kann. Okay. Wir sind dann noch in der Einführung. Hier ist nochmal so eine Grafik, die eine Variante von Deadlocks anzeigt, ein sogenanntes Gridlock. Gridlock entsteht, wenn man praktisch an mehreren Stellen das Ganze betrachtet. Also wir haben hier in dem Beispiel 4 Kreuzungspunkte und Sie können sich das auch noch ins Unendliche verlängert irgendwie vorstellen, dass das Ganze vielleicht so umklappt. Ja, also so wie bei Pac-Man, ja, wo Sie links rauslaufen und rechts wieder rein. Dann entsteht hier praktisch eine Situation, die auch ein nicht behebbarer Deadlock ist, weil Sie diese ganzen Fahrzeuge nicht irgendwie zurücksetzen können, in diesem Beispiel. Ja, aber es ist nur eine komplexere Variante praktisch vom normalen Deadlock. Wir wollen uns jetzt mal ein etwas überschaubareres, aber sehr bekanntes Problem anschauen, das sogenannte Fünf-Philosophen-Problem. Ja, das ist ein Klassiker, der immer wieder mal irgendwo auftaucht in der Informatik. Die Grundidee ist, dass sie 5 Philosophen haben, die sitzen an einem Tisch. Ja, die Literatur streitet darüber, was die da machen wollen, ob die Nudeln essen wollen oder irgendwas. Jedenfalls ist die Bedingung, damit ein Philosoph essen kann, dass er 2 Gabeln hat. Ja, also ein bisschen fremd, was jetzt das normale Leben angeht. Eigentlich braucht man selten 2 Gabeln, aber die brauchen halt 2 Gabeln. Und es liegt auch schön neben jedem Teller jeweils links und rechts eine Gabel. Das Problem ist nur, die Gabel, die links von mir liegt, die gehört auch meinem linken Nachbarn. Die ist nämlich dessen rechte Gabel. Ja? Das heißt, was hier zum Beispiel möglich wäre, wäre, dass sich der Philosoph, der an Platz 2 sitzt, dass er sich diese Gabel und jene Gabel nimmt und dann kann er essen. Wenn die anderen dem zugucken, dann ist das okay. Und genauso könnte auch, wenn der 2 schon, also Philosoph 2 schon begonnen hat zu essen, könnte auch Philosoph 4 sich auch beide Gabeln nehmen und auch essen. Ja? Würde immer noch funktionieren. Also 2 können in diesem Modell gleichzeitig essen. Aber wenn jetzt zusätzlich noch die Nummer 1, 3 oder 5 versucht, 2 Gabeln zu nehmen, wird das nicht gelingen. Ja, die Nummer 3 kann gar nichts machen, wenn 2 und 4 schon essen, weil beide Gabeln praktisch weg sind. Und die Nummern 1 und 5, die haben praktisch nur noch diese eine Gabel hier verfügbar, um die können die sich noch streiten, aber das hilft nicht. Ja, einer von denen kriegt eine Gabel, aber er kann halt nicht essen. Ja, das Ganze ist hier nochmal formalisiert, also Philosoph 1 braucht die Gabeln A und B. Ich habe denen einfach Bezeichnungen gegeben, damit wir wissen, wovon wir reden. Und entsprechend Nummer 2 braucht die Gabeln B und C und so weiter. Ja, entsprechend wie die Gabeln da mit Buchstaben nummeriert sind. Und das Problem ist jetzt, was passiert, wenn alle Philosophen irgendwie synchron sich die rechte Gabel nehmen, ja, und danach ebenfalls synchron versuchen, auch die linke Gabel zu greifen. Und also das wird halt nicht gelingen. Ne? Wenn die alle gleichzeitig die rechte nehmen, das funktioniert prima, dann sind alle Gabeln weg vom Tisch, jeder hält in der rechten Hand eine Gabel und der Versuch, dann eben auch noch eine linke zu greifen, wird bei jedem der 5 Philosophen fehlschlagen. Und das ist hier jetzt praktisch in Programmnotation dargestellt. Ja, also wenn wir den Philosophen 1 als ersten Prozess oder Thread oder sowas betrachten, dann würde der praktisch sagen Log B. Weil B ist die Gabel, die rechts von ihm liegt. Die versucht er zu nehmen und das gelingt auch. Und jetzt haben wir immer wieder unser Umschalten zwischen den verschiedenen Prozessen. Und dann nimmt eben der 2. Philosoph auch wieder die rechte Gabel. Das ist dann Log C. Und so geht es weiter. Also die kriegen alle 5, kriegen praktisch ihre erste Sperre. Und anschließend fordern sie die Sperre für jeweils die linke Gabel an. Ja, und alle von diesen Aufrufen blockieren praktisch, weil diese Ressourcen alle schon vergeben sind. Ja, und dann haben wir da 5 Philosophen sitzen, die eben jeweils die rechte Gabel haben und nicht weiterkommen. Und das Problem ist, wenn die, das ist dann Teil der Modellierung dieses Problems, ja, wenn die also zu lange sitzen, ohne zu essen, dann verhungern die. Und das ist zu verhindern. Ja, das heißt, man sollte es irgendwie so lösen und programmieren, dass praktisch kein Philosoph hungern muss. Bitte?
Ein Philosoph stirbt irgendwann, dann geht's weiter. Der erste essen, bis er satt ist, und
ja. Ja, würde funktionieren, wenn Sie akzeptieren, dass eben einer der Philosophen stirbt, genau. Wobei dann noch die Frage ist, ob der sterbende Philosoph die Gabel zurückgibt.
Ja, natürlich.
Ja, wenn, genau.
Das Problem ja? Ist, das heißt, er gibt einen Löffel ab.
Ja, genau. Es gibt auch eine Variante, wo das Ganze mit Löffeln gemacht wird, statt mit Gabeln. Dann würde es etwas besser funktionieren. Ja. Also das ist etwas, das kann man dann im Prinzip mit, wir werden das nachher nochmal sehen, das Beispiel taucht nochmal auf. Also man kann das Ganze lösen, indem man eben gescheite Synchronisationsmethoden einsetzt. Ein bisschen was zu den Ressourcen. Jetzt haben wir immer schon davon gesprochen, ja, es wird irgendeine Ressource blockiert. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt zum einen unterbrechbare Ressourcen und dann gibt es nicht unterbrechbare. Und unterbrechbar heißt, eine Ressource, die einmal zugeteilt werden kann, kann praktisch zwangsweise wieder entzogen werden. Also das Betriebssystem hat die Möglichkeit, einem Prozess, der die Ressource hat, die einfach wegzunehmen und irgendwie muss der Prozess damit klarkommen. Ja, klassische Beispiele für sowas wäre etwa die CPU. Ja, die wird ja durch den Scheduler ständig einem Prozess weggenommen und das stört den nicht weiter. Ja, der hatte ja auch nicht explizit angefordert, allein die Existenz des Prozesses sagt praktisch aus, dass er die CPU haben will, weil er laufen will. Und der Scheduler verteilt halt immer wieder mal ein bisschen Rechenzeit an die verschiedenen Prozesse. Genauso Hauptspeicher, das ist auch so eine implizite Anforderung. Der Prozess braucht halt eine bestimmte Menge Speicher, um irgendwie sinnvoll laufen zu können. Und im Rahmen der Speicherverwaltung wird dem halt nach Bedarf ein bisschen Speicher zugeteilt und wieder entzogen. Aber er muss nicht irgendwie darauf reagieren. Ja, also insofern sind das problemlos unterbrechbare Ressourcen, wo also sich diese Frage gar nicht stellt, dass irgendwie ein anderer Prozess sagt, ich brauche die Ressource auch und nicht weitermachen kann deswegen. Ja? Das heißt also, wenn wir Ressourcen haben, die unterbrechbar sind, dann kommen die eigentlich nicht in Frage als Quellen für Deadlocks. Weil wenn man sehen würde, man wäre in einen Deadlock reingelaufen, ja, dann würde man halt diese Ressource unterbrechen, ja, und dem jeweiligen Prozess wegnehmen und einfach dem anderen geben und dann wird es weitergehen. Im Gegensatz dazu ist es bei den nicht unterbrechbaren Ressourcen so, dass man die nicht entziehen kann. Ja, also wenn die Ressource einem Prozess einmal gegeben wurde, dann hat der praktische Autonomie darüber und kann sagen, ich nutze die Ressource, solange ich will, und der muss die irgendwann explizit zurückgeben. Also er muss sagen, ich bin jetzt fertig mit der Ressourcennutzung. Und da sind, wenn wir wieder an Hardware denken, sind typische Beispiele eben sowas wie ein DVD-Brenner oder ein Tape-Streamer. Wenn Sie sich vorstellen, normaler Brennvorgang auf dem DVD-Brenner, Rohling ist drin, Sie starten diesen Brennvorgang, dann muss der in einem Zug durchgezogen werden. Ja, also Sie müssen vom ersten Track bis zum letzten auf die DVD die Daten draufschreiben. Am Ende haben Sie noch so eine Finalisierungsphase und erst wenn die abgeschlossen ist, können Sie praktisch den Zugriff auf den Brenner wieder freigeben und dann dürfte ein anderer, ja, wenn jetzt noch ein zweites Programm auch eine DVD brennen will. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zwischendurch dem einen Prozess den Brenner wegnehmen und dem den anderen geben, ja, was soll der dann machen? Ne? Der zweite Prozess würde dann sehen, ja, da ist gerade irgendwie ein Brennvorgang mittendrin, also auf diesen Rohling will er mit Sicherheit nicht sein Zeug draufschreiben. Und der erste Prozess, der unterbrochen wurde, der kann nicht mehr den Puffer im Brenner füllen, ja, und dann führt es dazu, dass der Brennvorgang einfach anhält und dann kann man den Rohling wegwerfen. Ja, also das ist ein klassisches Beispiel für eine Ressource, die nicht entziehbar ist oder nicht unterbrechbar. Und genauso sieht es beim Tape-Streamer aus. Da ist es auch so, das Band wird mit einer festen Geschwindigkeit vorwärts bewegt in dem Tape-Laufwerk und die Daten kommen halt so als Stream praktisch dahin. Und es muss auch ein Puffer immer ausreichend gefüllt sein, ansonsten muss das Band angehalten werden. Ja, also das führt dann in der Regel auch dazu, dass es irgendwelche Probleme gibt. Ist beim Streamer nicht ganz so schlimm, weil der so Recovery praktisch machen kann. Der kann ein Stück zurückspulen und neu ansetzen beim Schreiben. Aber beim Brenner ist es ein ganz klares Beispiel. Ja, und das heißt also vom Prinzip sind es nur solche Ressourcen, also die nicht unterbrechbar sind, die irgendwie Deadlocks verursachen können. Weil nur dann können Sie in diese Situation kommen, dass eben in diesem kleinsten Beispiel zwei Prozesse jeweils die gleichen zwei Ressourcen brauchen. Ja, und jeder hat schon eine davon reserviert für sich und die andere kriegt er jetzt nicht und wartet darauf. Und das Betriebssystem hat keine Möglichkeit zu sagen, ich sehe, was hier passiert. Ich nehme jetzt mal dem einen die erste Ressource weg und gebe sie dem zweiten, damit der weiterarbeiten kann. Ja, das geht dann nicht. Ja.
Ja. Im Idealfall habe ich einen sehr langsamen Kopiervorgang, oder?
Ja, also ich meine, das Lesen von zwei Platten parallel ist kein Problem und prinzipiell auch das Schreiben nicht. Nur gleichzeitig Lesen und Schreiben ist halt ungünstig, weil sie da ständig diese Seek-Zeiten haben, weil das in der Regel nicht an derselben Stelle passiert, das Lesen und das Schreiben. Das heißt, sie müssen den Kopf immer wieder hin und her schieben. Da gibt's aber im Betriebssystem auch eine Komponente, die sich um sowas kümmert, das ist der sogenannte Disk Scheduler. Das heißt, wenn Sie mehrere Prozesse haben, die irgendwelche Aufträge wie Lies einen Block oder Schreib einen Block für irgendwelche Festplatten haben, dann werden die vom Betriebssystem nicht sofort weitergegeben an den Controller, sondern die werden erstmal gepuffert und der Disk Scheduler analysiert jetzt die Anforderungen, die da gekommen sind und versucht, die in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Wenn er zum Beispiel erkennt, dass immer im Wechsel auf einer ganz inneren Spur und auf einer ganz äußeren Spur gelesen werden soll, Ja, dann würde er hingehen und die umordnen, sodass erstmal die ganzen Lesebefehle für die innere Spur ausgeführt werden und erst dann die ganzen Lesebefehle für die äußere Spur. Ja, das ist Disk Scheduling, das ist jetzt nicht Teil dieser Veranstaltung, aber damit kann man sowas in den Griff kriegen, dass das gescheit funktioniert. Ja. Aber Sie können es natürlich nur ein bisschen optimieren damit. Irgendwann müssen Sie diese Seek-Zeiten halt in Kauf nehmen. Ja, aber Sie können es eben so clever machen, dass Sie es nicht nach jedem einzelnen Block lesen, ein Hin- und Herfahren des Schreiblesekopfs machen. Okay, und eine andere Unterscheidung von Ressourcen neben dieser Unterbrechbarkeitsfrage ist die Frage der Wiederverwendbarkeit bzw. Konsumierbarkeit. Ja, das werden wir ansonsten nicht mehr verwenden, diese Begriffe. Das ist nur, um das Ganze mal vollständig darzustellen. Wiederverwendbar heißt, dass man zwar exklusiven Zugriff auf eine Ressource hat, die aber, nachdem die wieder freigegeben wurde, weiterhin verwendbar ist. Und das ist bei den meisten Sachen so, also Plattenplatz oder Arbeitsspeicher oder auch die CPU, die wird nicht in irgendeinem Sinne verbraucht. Ja, die wird einfach verwendet und ist aber anschließend immer noch da und kann dann neu zugeteilt werden. Im Gegensatz dazu gibt es auch konsumierbare Ressourcen. Das sind Dinge, die praktisch nur einmal verwendet werden können. Ja, und danach sind die einfach weg. Das sind typischerweise nicht irgendwelche Hardware-Sachen, sondern Dinge, die durch Software erzeugt werden. Ja, also Nachrichten, Interrupts und so weiter. Wenn die auftreten, dann können die praktisch einmal verarbeitet werden und danach sind sie einfach weg.
Entschuldigung, das verstehe ich jetzt nicht. Interrupts, wie ist das eine Ressource? Und wie ist die konsumierbar? Also die kann ja wieder erzeugt werden. Die wird ja mehr erzeugt, wenn zum Beispiel ich die Festplatte lesen will.
Ja, Sie kriegen neue Interrupts, aber das ist nicht derselbe wie der vorherige. Das ist dann ein neuer Interrupt. Das heißt nicht, dass es den Interrupt nur ein einziges Mal gibt, aber es heißt, dass Sie zum Beispiel für einen Interrupt nur einmal darauf reagieren können, weil er danach aus der Liste der Interrupts, die aufgetreten sind, praktisch entfernt wird. Ja. Genauso, wenn Sie eine Nachricht irgendwo hinschicken, die Nachricht wird halt einmal empfangen. Und stellen Sie sich ein Modell vor, wo Sie irgendwie eine Nachrichteneingangsschlange haben und Sie haben mehrere Empfänger, die so eine Art Load Balancing machen. Und einer von den Empfängern nimmt sich eine Nachricht aus dieser Nachrichtenwarteschlange. Ja, dann ist die weg. Wenn jetzt ein zweiter von diesen Prozessen auch nochmal in die Warteschlange guckt, dann findet er die Nachricht dann nicht mehr. Die ist in dem Sinne dann verbraucht. Ja. Und Sie können so eine Nachricht eben als Ressource betrachten, weil Sie sagen können, der Prozess, der hier auf Nachrichten wartet, der kann nur dann sinnvoll weiterarbeiten, wenn es eine Nachricht gibt. Ja, ansonsten ist er praktisch blockiert, solange bis neue Nachrichten kommen. Gut, wir wollen uns jetzt fragen, was Bedingungen für das Auftreten von Deadlocks sind. Also wir haben bisher Beispiele gesehen, ja, aber wir wollen eine formalisierte Darstellung haben, dass wir sagen können, wir analysieren eine Situation und können dann entscheiden anhand von Kriterien, ob hier ein Deadlock vorliegt oder nicht. Und da werden wir sehen, dass es vier Bedingungen gibt, damit man eben einen Deadlock hat, und die sind sogar äquivalent zum Deadlock. Das heißt, wenn Sie sehen, die vier Bedingungen sind erfüllt, dann wissen Sie, das System ist im Deadlock-Zustand, und andersrum, wenn Sie wissen, das Ding ist im Deadlock, dann ist auch klar, dass die vier Bedingungen erfüllt sind. Ja, das bedeutet Äquivalenz. Und es gibt drei Bedingungen, die sind praktisch Systemeigenschaften. Also das ist etwas, wenn man das System, das man betrachtet, untersucht, dann muss man nur einmal feststellen, ob diese Eigenschaften grundsätzlich erfüllt sind. Ja, das ist sind drei statische Bedingungen. Die sind entweder in einer gegebenen Situation immer erfüllt oder sind es nicht. Ja, da wird man sich also nur einmal am Anfang, wenn man praktisch das Programm oder was auch immer man da hat betrachtet, wird man sich das nur einmal fragen, sind diese drei Bedingungen da, und dann kann man die abhaken. Und die vierte Bedingung, die jetzt auf der Folie noch nicht drauf ist, die muss man praktisch zur Laufzeit sich dann jedes Mal wieder im Detail angucken, weil während die Komponenten des Programms arbeiten, kann sich da die Situation ständig verändern, ja, sodass man dann immer wieder gucken muss, ist jetzt die vierte Bedingung auch erfüllt. Und also erstmal zu diesen statischen drei Bedingungen. Das erste ist der gegenseitige Ausschluss. Ja, das heißt also, wir haben es mit einer Ressource zu tun, die wirklich nur exklusiv genutzt werden kann. Wenn Sie also irgendwelche Ressourcen haben, die in beliebiger Anzahl verfügbar sind, ja, das wäre etwas, was Sie dann nicht schützen würden durch einen Mutex oder sowas, dann kann das nicht zu einem Deadlock führen, weil es ist klar, wenn es da beliebig viele von gibt, dann kann ja jeder Prozess, der sagt, ich brauche die Ressource, die auch bekommen. Ja? Also eine solche Ressource kann das praktisch nicht sein. Es muss also um exklusive Ressourcen geben, die immer nur von einem Prozess genutzt werden kann. Und ja, eine Ressource kann einfach zum Beispiel eine Speichervariable sein, und diese Ressource zu besitzen bedeutet dann eben, das Recht zu haben, mit dieser Speichervariable gerade zu machen, was man will. Ja, also sie zu lesen, reinzuschreiben. Die zweite Geschichte ist Hold and Wait, ja, besitzen und warten. Eine Formalisierung davon, dass man sagt, es kann grundsätzlich diese Situation geben, dass ein Prozess eine Ressource schon erfolgreich angefordert hat und noch eine zweite braucht. Ja, wenn Sie ein Stück Software haben, was sowas nicht macht, was also immer nur eine Ressource anfordert und die dann wieder freigibt. Und dann irgendwann fordert es wieder eine an und gibt die wieder frei. Aber es wird nie nacheinander mindestens zwei anfordern und gleichzeitig besitzen wollen. Ja, dann können Sie auch nicht zum Deadlock kommen. Es kann dann zwar sein, dass der eine Prozess, der jetzt auf eine Ressource wartet, die gerade belegt ist, dass der ein bisschen warten muss. Aber ein bisschen warten heißt nicht Deadlock. Deadlock heißt, es gibt keinen Ausweg aus der Situation. Es geht auf gar keinen Fall weiter, egal was die Prozesse noch irgendwie anstellen werden. Ja, das heißt, wenn man immer nur eine Ressource braucht, dann haben wir keine Schwierigkeiten. Der dritte Punkt ist Ununterbrechbarkeit der Ressourcen. Das hatte ich eben schon, als ich über das Thema Ununterbrechbarkeit gesprochen habe, hatte ich schon gesagt, ja, das ist eben auch ein Kriterium. Wenn eine Ressource unterbrechbar wäre, kann es auch wieder nicht zum Deadlock kommen, weil dann unterbrechen wir sie halt. Ja. Achten Sie bitte bei dieser Beschreibung von Unterbrechbarkeit oder Ununterbrechbarkeit darauf, es geht nicht darum, einen Prozess zu unterbrechen, ja, sondern die Nutzung der Ressource durch einen Prozess zu unterbrechen. Das ist nicht dasselbe. Ich habe schon ein paar Mal in Klausuren, wo irgendwie eine Frage war, geben Sie die vier Deadlock-Bedingungen an, Antwort gefunden, ja, Prozesse können unterbrochen werden oder können nicht unterbrochen werden oder sowas. Damit hat es nichts zu tun. Das Betriebssystem unterbricht natürlich ständig irgendwelche Prozesse, auch welche, die gerade Ressourcen haben. Es geht immer darum, dass die Nutzung der Ressource praktisch unterbrochen werden kann. Also man könnte auch sagen, Nicht-Entziehbarkeit der Ressourcen, ja, wäre ein Wort, was vielleicht ja, deutlicher macht, worum es geht. Ja, also diese drei Bedingungen, das sind notwendige Bedingungen, wenn wir nur die drei betrachten, noch nicht die vierte hinzunehmen, die gleich noch kommt. Das heißt also, wenn Sie einen Deadlock haben, dann wissen Sie, dass diese drei Bedingungen erfüllt sind, aber die drei Bedingungen sagen Ihnen noch nicht, dass Sie einen Deadlock haben. Das reicht noch nicht, ist noch nicht stark genug. Ja, es kommt noch was dazu. Ein anderes Problem sieht man aber hier schon, weil diese drei Eigenschaften im Grunde Sachen sind, die man haben will, ja, die man sich wünscht. Wenn Sie nämlich darauf verzichten und sagen, um des ja, Vermeidens von Deadlocks willen, sage ich einfach, ich drehe da irgendwie was dran, dass eine von den dreien nicht mehr erfüllbar ist, dass die überhaupt nicht eintreten kann, ja, dann würden Sie die Features Ihres Betriebssystems so stark schwächen, dass es nicht mehr interessant wäre. Ja, wenn Sie keinen gegenseitigen Ausschluss zum Beispiel mehr erlauben, wenn Sie einfach sagen, mein System soll so arbeiten, dass es das gar nicht gibt, dieses exklusive Blockieren einer Ressource, dann ist keine Synchronisation mehr möglich. Ja, dann können Sie immer noch irgendwie Software laufen lassen, aber sobald es parallele Zugriffe auf irgendwelche Daten gibt, wird es halt daneben gehen. Ja, dann werden Sie mit falschen Ergebnissen leben müssen. Das heißt also, das ist etwas, auf das man einfach nicht verzichten will. Hold and Wait ist genauso eine Sache, die man nicht einfach abstellen kann. Ja, es gibt natürlich teilweise Programme, die am Anfang, also wenn der Prozess irgendwie startet, die erstmal einen ganzen Haufen Ressourcen reservieren und sagen, die werde ich irgendwann nutzen. Ja, und erst wenn das Programm praktisch zu Ende ist, geben die alle wieder frei. Das ist dann schlecht programmiert, da könnte man vielleicht das auch anders machen und versuchen, die Ressourcen immer erst dann anzufordern, wenn man sie wirklich braucht. Aber es kann halt sein, dass sie einfach Situationen haben, wo eben der gleichzeitige Zugriff auf mehrere Ressourcen zwingend nötig ist. Und wenn sie praktisch jetzt sagen würden, ich will nicht, dass das passiert, dann würden sie gewisse Arten von Software einfach ausschließen. Ja, also alle Dinge, die irgendwie den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Ressourcen verlangen, die wären dann einfach weg. Die könnten auf dem System nicht mehr laufen. Und die dritte Geschichte eben mit der Nicht-Unterbrechbarkeit, das ist halt so, es gibt einige Ressourcen oder Betriebsmittel, die kann man halt nicht unterbrechen, wie eben dieses DVD-Brenner-Beispiel. Wenn Sie da jetzt wieder verlangen würden, ich will aber, dass es unterbrechbar ist, dann ja, würden Sie praktisch die Software damit ruinieren, weil dann so eine DVD-Brenn-Anwendung nicht mehr ordentlich arbeiten könnte, wenn man der den Brenner zwischendurch einfach wegnehmen könnte. Gut, jetzt haben wir also gesagt, diese drei Bedingungen, das sind im Prinzip entweder Eigenschaften des Betriebssystems, ja, oder grundlegende Eigenschaften der Software. Also das ist was, da können Sie nicht viel dran drehen. Sie schauen sich die Situation am Anfang mal an und sagen, ja, okay, diese drei Bedingungen sind halt da, das ist halt so. Sollten Sie irgendwie feststellen, dass Sie es mit einer speziellen Software zu tun haben, wo eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, dann wissen Sie, alles klar, hier werden nie Deadlocks auftreten. Aber im Normalfall werden Sie diese drei Bedingungen haben. Und jetzt kommt die vierte Bedingung ins Spiel und die nennt sich zyklisches Warten. Und das zyklische Warten ist jetzt praktisch eine Formalisierung von dieser Geschichte, was wir eben in diesem Kreis mit den fünf Philosophen gesehen haben. Ja, da war es ja so, dass jeder Philosoph darauf wartet, dass sein Nachbar die Gabel niederlegt. Ja, und der Nachbar, auf den gewartet wird, der wartet selber darauf, dass sein Nachbar die Gabel ablegt und so weiter. So geht es im Kreis und der Kreis ist geschlossen. Ja, wenn der Kreis nicht geschlossen wäre, dann könnte man das irgendwie abarbeiten. Wenn also die fünf Philosophen nicht in einem Kreis sitzen würden, sondern in einer Reihe und jeder hätte die rechte Gabel, dann müsste halt nur am einen Ende ein Philosoph mal die Gabel niederlegen. Ja, beziehungsweise wenn keiner sie niederlegt, dann hat vielleicht der am linken Rand, der hat noch eine linke Gabel, der könnte die dann nehmen, essen. Wenn er fertig ist, legt er beide Gabeln hin und dann kann der nächste Nachbar die linke Gabel nehmen und so weiter. Dann könnte in dieser Reihenfolge das Problem behoben werden. Aber weil es eben ein Kreis ist, kriegen wir das nicht hin. Ja? Und zyklisches Warten ist jetzt formalisiert so, man kann die Prozesse in einem Kreis anordnen und in diesem Kreis hat jeder Prozess braucht jeder Prozess eine Ressource, die jeweils sein Nachbar gerade schon reserviert hat. Ja, das ist genau diese Fünf-Philosophen-Situation. Das ist praktisch, hier sind die Prozesse schon in dem richtigen Kreis angeordnet. Sie wissen das natürlich vorher nicht. Sie kriegen, wenn Sie eine Momentaufnahme von einer Situation haben, dann sehen Sie irgendwelche Prozesse und die haben irgendwelche Ressourcen. Ja, und dann müssen Sie erstmal gucken, dass Sie die in so eine Anordnung bringen, um rauszufinden, ob es einen solchen Kreis gibt. Ja, wenn ich jetzt einfach nur praktisch hinschreiben würde, Philosoph 2 hat die Gabel C und braucht die Gabel B. Ja, und so formuliere ich das für alle anderen auch. Dann ist vielleicht nicht klar, dass es ein Kreis ist. Da muss man das also erst grafisch visualisieren. Das werden wir dann gleich sehen, dass man eben versucht, so einen Graph aufzuzeichnen. Ja. Also hier ist es jetzt nochmal mit Beispielen. Gucken wir uns das nochmal für den Prozess 2 an. Der besitzt eine Ressource D und braucht eine Ressource A. Und die Ressource A, die hat dieser hier. Ja, der braucht aber B. B hat schon dieser hier und der braucht C und dann noch eins weiter, der hat das C und braucht das D und dann schließt sich hier der Kreis. Ja? Und wenn wir diesen Kreis praktisch haben und außerdem noch die ersten drei Bedingungen erfüllt sind, also wenn jetzt alle vier erfüllt sind, dann wissen wir sind in einer Deadlock-Situation. Ja, hier sind sie nochmal alle vier zusammengefasst und alle vier zusammen sind eben notwendig und hinreichend. Wenn Sie diese Formulierung notwendig und hinreichend haben, dann wissen Sie immer, das bedeutet praktisch Äquivalenz. Also diese vier Bedingungen sind genau äquivalent dazu, dass ein Deadlock vorliegt. Und es ist jetzt letzten Endes so, das zyklische Warten verursacht nur deswegen ein Problem, weil eben die ersten drei prinzipiellen Bedingungen erfüllt sind. Und an den ersten drei, da werden wir nicht viel machen können. Ja, die sind halt gegeben durch das System, da kann man nichts dran tun. Aber an dem Punkt 4 kann man was tun, weil da geht es ja darum, in welcher Reihenfolge irgendwie die Prozesse die Ressourcen anfordern, und da kann man versuchen, dran zu arbeiten. Und jetzt zunächst soll es mal nur um das Erkennen einer Deadlock-Situation gehen. Also wir wollen irgendwie herausfinden, ist ein System im Deadlock. Bei diesen einfachen Beispielen, wo es praktisch schon so beschrieben ist, dass man direkt sieht, ja klar, das wird nicht gut gehen, da sieht man das natürlich direkt. Im Allgemeinen ist die Situation aber etwas komplizierter, und dann werden wir sehen, dass es einfach Methoden gibt, um herauszufinden, ist ein System im Deadlock. Wir können das grafisch machen, mit Hilfe eines sogenannten Ressourcenzuordnungsgraphen. Und, ui, das ist aber nicht schön umbrochen hier. Ist das bei Ihnen im Ausdruck auch so, dass die...
Nee, das ist auf den Vierern nicht.
Nee. Das ist wahrscheinlich irgendwie die Schriftart. So. Also wir führen so Kästchen und Kreise ein, und in einem Kästchen soll immer eine Ressource drinstehen und in einem Kreis ein Prozess. Ja, und wir definieren dann folgende Notation: ein Pfeil von einer Ressource zu einem Prozess bedeutet, dass dass der Prozess diese Ressource reserviert hat. Ja?
Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine Erklärung kommt zu dem letzten Satz auf der Folie, weil das, also ist mir jetzt nicht klar, wieso das so ist, dass dieses zyklische Warten der erfolgversprechendste Ansatzpunkt ist, um Deadlocks aus dem Weg zu gehen.
Ja, die Bedingung 4, wenn wir praktisch das Ziel haben, Deadlocks zu vermeiden, dann müssen wir ja eine von diesen 4 Bedingungen kaputt machen. Mhm. Ja, weil die 4 Bedingungen zusammen sind äquivalent zu Deadlock, und das heißt, wenn ich eine von den 4 Bedingungen oder auch mehrere, ja, ich kann auch 2 davon kaputt machen, aber es reicht schon, wenn eine nicht erfüllt ist. Sobald mindestens eine der 4 Bedingungen nicht erfüllt ist, kann es keinen Deadlock geben. Und wenn mein Ziel eben ist, dass solange das System läuft, es niemals zum Deadlock kommt, dann muss ich irgendwie halt gucken, dass nie diese 4 Bedingungen gemeinsam erreicht werden. Und das Problem ist jetzt, die ersten 3 Bedingungen, da kann ich nicht dran drehen. Oder wenn ich daran drehe, erzeuge ich damit ein System, was praktisch unbrauchbar ist. Ja, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, bei den ersten 3 Bedingungen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, mir eben diese 4. Bedingung anzugucken und ja praktisch dafür zu sorgen, dass die nie eintreten wird. Wenn ich das sicherstellen kann, dass diese 4. Bedingung nie eintritt, dann habe ich also nie alle 4 gleichzeitig erfüllt, und damit kann nie ein Deadlock da sein.
Ja, das ist bei den 4 das beste Übel, drauf zu verzichten, was ich, da ist noch der,
genau,
bei den 4 die beste Übel.
Ja. Gut, also hier die in der Darstellung, wie gesagt, Pfeil von einer Ressource zu einem Prozess heißt, die Zuordnung ist schon erfolgt, der Prozess hat diese Ressource. Und ein Pfeil in umgekehrter Richtung, ich habe den hier noch zusätzlich farblich gekennzeichnet, damit es einfach ja besser in der Darstellung erkennbar ist, muss man aber nicht unbedingt bunt malen, kann man auch, dafür hat der Pfeil eben eine Richtung, ja, einfach in umgekehrter Richtung, dann bedeutet das Ganze, dass praktisch eine Anforderung da ist. Beides entspricht einem Aufruf von sowas wie Lock von irgendwas. Ja? Der erste Pfeil ist praktisch erfolgreich gewesen, also da ist dieses Lock durchgelaufen, die Sperre wurde gegeben, die Ressource wurde zugeteilt, und das Ding hier unten heißt, die Anforderung ist bisher nur gestellt worden. Also der Lock ist auch aufgerufen worden, aber ist noch nicht zurückgekehrt. Ja? Prozess ist praktisch noch blockiert, weil er noch darauf wartet, die Ressource zu kriegen. Und wenn wir uns jetzt nochmal unser Minimalbeispiel angucken mit 2 Prozessen, die dieselben 2 Ressourcen benötigen und das Ganze in einem Deadlock erzeugen, ja, dann sehen wir, das sieht so aus, wir haben einen Prozess A, der braucht die, einen Prozess P, der braucht die Ressourcen A und B. Gesundheit. Der erste Pfeil heißt jetzt hier, der hat die Ressource A schon bekommen, und der zweite Pfeil hier runter bedeutet, der will auch die Ressource B haben. Der hat die angefordert, aber hat sie noch nicht bekommen. Wird sie auch so bald nicht kriegen, denn diese Ressource gehört schon dem Prozess Q. Ja, die hat der erfolgreich gekriegt. Der ist aber auch noch nicht zufrieden, weil der braucht eben außerdem noch die Ressource A und hat die auch angefordert. Und wenn Sie sich das so anschauen, dann sehen Sie, dass diese gerichteten Pfeile zusammen einen Kreis ergeben, einen geschlossenen Pfad. Also das muss gerichtet geschlossen sein. Ja, wenn jetzt hier irgendwie ein Pfeil andersrum wäre, das kann nicht sein in dem Beispiel, aber angenommen, es wäre ein Pfeil andersrum, dann wäre es kein geschlossener Kreis. Also wir meinen immer einen geschlossenen, gerichteten Kreis. In diesem Fall im Uhrzeigersinn, ja, dass man praktisch irgendwo startet und wieder durch Folgen von Pfeilen in richtiger Richtung am Anfangspunkt wieder ankommt. Ja, das nennen wir einen Kreis. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Philosophenbeispiel an. Da sehen Sie links nochmal die Darstellung, die wir auf der Folie, wo das als Beispiel aufgetaucht ist, gesehen haben. Und jetzt ist das Ganze hier als Ressourcenzuordnungsgraph nochmal dargestellt, wobei ich versucht habe, die Sachen genauso anzuordnen, wie sie links auch sind. Ja, und jetzt sehen Sie direkt, wie die Lage ist. Die Situation war ja, jeder der Philosophen hat sich schon seine rechte Gabel genommen und hätte auch gern noch die linke. Und das heißt eben zum Beispiel, der Philosoph Nummer 4, der hat schon seine rechte Gabel, jetzt müsste man sich auf den Kopf stellen, dann sieht man, das ist die Gabel E. Ja, und der will auch noch seine linke haben, das ist die Gabel D. Ist jetzt hier links-rechts verkehrt, weil das oben am Tisch ist, ne? Oben im Kreis. Ich hätte es auch mit dem Philosophen Nummer 2 machen können, dann wäre links-rechts richtig. Und das heißt also, das Bild ist natürlich bei jedem gleich. Also jeder Philosoph hat so eine schwarze Kante, die reingeht, und eine grüne Kante, die rausgeht. Und wenn wir uns das insgesamt anschauen, dann sehen wir, es ist tatsächlich ein gerichteter Kreis. Ja, und die Aussage ist jetzt, wir können eine aktuelle Situation in Form eines solchen Ressourcenzuordnungsgraphen aufmalen, und wenn wir da drin einen Kreis entdecken, dann wissen wir, das System ist im Deadlock-Zustand, aus dem es selbstständig nicht wieder rauskommen kann. Ja, und das werden Sie dann auch im Rahmen einer Aufgabe auf dem Übungsblatt machen, die ich dann nachher verteile. Da geht es praktisch darum, es sind irgendwelche Prozesse und irgendwelche Ressourcen genannt und die sind irgendwie zugeordnet und ein paar Anforderungen sind gestellt und Sie sollen jetzt rausfinden, ist das System im Deadlock oder nicht. Wenn man sich die Aufgabe so durchliest, kann man das nicht erkennen. Das ist einfach von der, weil es irgendwie 5 Ressourcen und 6 Prozesse oder andersrum sind, das kann man nicht sehen. Irgendwelche Prozesse haben irgendwelche Ressourcen und wollen noch irgendwelche anderen haben. Und indem man dann dieses Bild malt, und das ist ein stupider Algorithmus, Sie fangen an mit einem Prozess, malen dann Kästchen für die Ressourcen, die da gebraucht werden, malen die Pfeile und dann gehen sie zum nächsten Prozess und so weiter, arbeiten die Liste ab und am Ende haben sie halt einen Graph und da müssen sie einfach nur drauf schauen und gucken, gibt es da irgendwo einen Kreis drin. Das ist dann so ein bisschen wie so Labyrinthaufgaben, wo man sich so durchwuseln muss. Es ist natürlich in den Aufgaben, die ich Ihnen hier geben werde, immer so, dass man, da guckt man drauf und dann sieht man den Kreis oder man sieht, dass es keinen gibt. Gut, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist die Möglichkeit, dass es mehrfach nutzbare Ressourcen gibt. Ja, dann entsteht praktisch eine Variante. Und jetzt ist schon wieder hier die Formatierung nicht schön. Na, so. Und da ändern wir unsere Darstellung ein bisschen und sagen, wenn es eine Ressource mehrfach gibt, dann verwenden wir immer noch so ein Kästchen dafür, aber wir zeichnen da so Punkte rein, um zu sagen, wie oft gibt es eine Ressource. Ja, und die Darstellung mit den Pfeilen, die ändert sich jetzt an einer Stelle, nämlich da, wo eine Ressource schon vergeben ist. Da malen wir nicht einfach von dem Kästchen, also von dem Ressourcenkästchen zum Prozess einen Pfeil, sondern wir können von der konkreten Ressource, die vergeben wurde, das praktisch malen. Ja, ansonsten bleibt es gleich, die Anforderungssituation, die zeigt also einfach nur, hier der grüne Pfeil zeigt einfach nur auf das Kästchen, weil die Aussage ist, ich will irgendeine von diesen Ressourcen haben. Ne? Der Prozess, wenn er irgendwann die obere oder die untere kriegt, das ist dem egal, der will einfach nur eine davon haben. Und wir werden jetzt sehen auf der nächsten Folie, dass die Situation da etwas komplizierter wird. Wenn wir also mehrere Instanzen von Ressourcen zulassen. Sie sehen links ein Beispiel, wo eben Zuordnungen und Anforderungen eingezeichnet sind. für drei Prozesse und drei Ressourcen. Und die ersten beiden Ressourcen sind klassische, die es nur einmal gibt. Also ist nur ein Punkt drin. Und die untere, da sind zwei Punkte drin, weil es die eben doppelt gibt. Und jetzt ist es so, wenn wir diese rote Kante hier auch noch drin haben, ja, dann haben wir praktisch einen Deadlock, weil auch wieder ein Kreis, ja.
Das könnte jetzt sowas sein mit den mehreren Instanzen. Könnte das jetzt zum Beispiel ein Interrupt sein, weil da könnte dann immer wieder neu erzeugt werden? Oder ist das eher so wie ein Dual-Core dann und man will irgendwie einen Kern haben?
Also wenn es jetzt zum Beispiel um Hardware gehen würde, da hatte ich Ihnen als Beispiel für mehrfach vorhandene Ressourcen diesen Druckerraum, wo drei Drucker drin stehen, genannt. Und das haben wir im Zusammenhang mit den Semaphoren uns angeguckt. Ein Semaphor ist ja praktisch sowas Ähnliches wie ein Mutex. Also der Mutex macht ja den gegenseitigen Ausschluss, dass immer nur einer irgendwas machen kann. Und der Semaphor, der kann ja mit einem Startwert von 3 oder 4 oder sowas anfangen. Und der sagt praktisch auch, es gibt 3 oder 4 Exemplare von dieser Ressource. Und so viele können dann vergeben werden. Wenn Sie eine ganz primitive Speicherverwaltung hätten, könnten Sie zum Beispiel sagen, ich habe den Arbeitsspeicher in 10 gleich große Blöcke eingeteilt und das ist ja ein Speicherblock, ist eine Ressource, die ist dann eben 10-mal da. Wenn Sie 10 Prozesse starten, kann jeder von denen sich eine von diesen Ressourcen nehmen. Es wird jedes Mal eine weniger frei, wird dann runtergezählt und irgendwann sind Sie bei 0. Wenn Sie jetzt einen 11. Prozess haben, dann müsste der praktisch warten, weil er keinen Speicher kriegen kann.
Ja. Das Beispiel ist das jetzt einfach so,
Das ist alles konstruiert. Diese Graphen, ja, da geht es einfach nur darum, um diese formale Darstellung der Graphen einzuführen.
Ja, ich denke mal, wenn jetzt dann mehrere Ressourcen und Prozesse involviert sind, dann ist ja Deadlock immer unwahrscheinlicher, weil die müssten ja dann alle eben gegeneinander sich die Ressourcen streiten.
Ja, also es wird immer komplexer, klar, wenn Sie noch weitere Prozesse hinzunehmen, dann kriegen Sie halt noch mehr solche Pfade. Aber der Punkt ist, vielleicht ist das nicht klar, das ist eine Momentaufnahme.
Aber ich habe da vielleicht einen Denkfehler, weil je mehr Ressourcen oder Prozesse ich habe, da müsste ja die Wahrscheinlichkeit eigentlich umso größer sein, dass ich einen Deadlock bekomme. Weil wenn ich jetzt viel auf der Maschine mache, dann laste ich die ja eher aus.
Ja, aber diese vielen Prozesse werden nicht alle immer dieselben Ressourcen verwenden. Ja. Also in der Regel betrachten wir ja einfach Speicherbereiche als Ressource. Und bei den exklusiv zu vergebenen geht es in der Regel einfach um irgendwelche Variablen, die halt nicht gleichzeitig von irgendeinem Prozess ausgelesen werden dürfen, während ein anderer die schreibt. Weil es wichtig ist, dass das in einer vernünftigen Reihenfolge passiert, weil sie sonst irgendwie ein Update von einem variablen Inhalt verpassen. Ja, das ist immer das beste Beispiel für eine genau einmal vorhandene Ressource. Alles, was Sie mit einem Log gegen Zugriff durch andere sichern wollen. Und da ist es natürlich so, wenn Sie jetzt noch mehr Prozesse oder Threads haben, die dieselben Variablen verwenden, dann wird die Situation nicht besser dadurch. Weil wenn Sie es irgendwie schaffen, hier einen Kreis zu zeichnen, und der Kreis ist da, dann ist er halt da. Egal, ob Sie noch zusätzliche Kanten irgendwie da reinmachen, vielleicht kriegen Sie noch einen zweiten Kreis rein. Aber der macht es auch nicht mehr schlimmer. Wenn das Ding einmal im Deadlock ist, dann ist es halt im Deadlock.
Ist das dann auch der Grund, wenn das System am Ende zu einem Deadlock kommt, dass dann auch fast immer aus dem rauskommt?
Also aus einem Deadlock gibt es keinen Ausweg. Der Ausweg aus dem Deadlock ist, die beteiligten Programme abzubrechen.
Ja, ja. Ich meine jetzt konkret, also nehmen wir mal das Beispiel unter Windows, wenn das System langsamer wird wegen vielen IO-Zugriffen, dann wird es irgendwann so unbenutzbar, dass wenn ich jetzt zum Beispiel da einen Browser starten möchte, dass der dann 30 Sekunden...
Das ist kein Deadlock, das ist Überlastung. Das ist Überlastung. Wenn Sie zu viele Prozesse haben, die auch noch IO-lastig sind, aber das Hauptproblem wird sein, dass sie viel Speicher brauchen und dass der Speicher ständig rein und raus geswappt wird, was natürlich auch wieder IO ist. Ja, das ist etwas, was das System einfach beliebig langsam macht, aber es ist kein Deadlock. Bei einem Deadlock halten alle beteiligten Prozesse an und tun gar nichts mehr und belasten auch das System nicht mehr. Also ein System, das sich im Deadlock-Zustand befindet, kann super benutzbar sein, nur die Programme, die eben im Deadlock sind, machen halt gar nichts mehr. Ja, die muss man dann stoppen.
Ja? Ich muss doch ein Team schon ein Programm stoppen.
Es reicht eines zu stoppen, ja. Wenn sie eines stoppen, könnte sich der Deadlock auflösen. Aber die Situationen, die wir betrachten, wo eben Ressourcen gemeinsam genutzt werden, sind praktisch immer solche, wo es sich um eine Art paralleles Programm handelt. Also ein großes Programm, das aus mehreren Prozessen oder Threads besteht und irgendwie sinnvoll zusammenarbeitet. Wenn Sie da einen Prozess rausnehmen, dann ist in der Regel Ihre gesamte Anwendung kaputt. Ja, auch wenn die anderen Prozesse dann formal nicht mehr im Deadlock sind, die machen dann irgendwas, was diesen weggenommenen Prozess voraussetzt und scheitern an der Stelle dann. Ja, also mir fallen jetzt wenig Beispiele ein, wo man ein Szenario hätte, wo man eben einfach einen Prozess rausgreifen kann und der Rest ist dann glücklich und kann weiterarbeiten.
Ja. Das heißt aber, jetzt mal vorgeben, Deadlock, wenn jetzt ein Programm stehen bleibt, aus welchem Grund auch immer,
ja.
Zum Beispiel ist es den falschen Speicherbereich geschrieben oder es hängt sich auf, ist aber dann kein Deadlock.
In den falschen Speicher reinschreiben ist praktisch eine Speicherschutzverletzung oder sowas. Das Programm wird dann abgebrochen durch das Betriebssystem, weil es einfach eine unerlaubte Operation gemacht hat. Das ist kein Deadlock. Und genauso kann ein Programm zum Beispiel durch einen Fehler einfach in der Endlosschleife laufen und macht auch nicht mehr weiter. Das muss auch nicht ein Deadlock sein. Also nicht jedes Stehenbleiben, scheinbare Stehenbleiben eines Programms ist ein Deadlock. Ja, Sie können genauso auch ein Programm haben, das zum Beispiel, selbst wenn wir in diesem Ressourcenbeispiel sind, das eine Ressource anfordert und die nie kriegen wird, weil irgendwie grundsätzlich die Situation halt so ist, dass dieses Programm kein Recht hat, diese Ressource zu kriegen und es weiß es nicht und es fordert die an und kriegt sie einfach nicht und bleibt stehen. Das sind alles irgendwelche Programmfehler.
Aber ein Task zum Beispiel oder ein Prozess, der nur Ressourcen benötigt, aber immer noch läuft, ist potenziell ja vielleicht ein Deadlock. Könnte ja einer sein. Also jetzt mal unter der Annahme, dass er auch Rechenzeit bekommt, aber
ja.
Eben eine, ja, nichts tut im Grunde genommen.
Ja, wenn ein Prozess auf eine Ressource wartet, wird er nicht laufen. Der blockiert ja auf diese Ressource.
Ja, also er wäre im Grunde genommen, jetzt in der Task-Übersicht, würde er mit 0 CPU-Zeit und
genau.
Rumhängen die ganze Zeit.
Ja, der würde als blockiert sichtbar sein, weil der halt wartet auf irgendein Ereignis. Ja, der nimmt keine Rechenzeit weg. Das ist ja, wir haben ja dieses aktive und passive Warten und wir machen eigentlich immer das passive Warten. Das heißt, ein Prozess, der eine Ressource nicht kriegen kann, der legt sich schlafen. In dem Moment, wo er sagt, Lock von irgendwas oder beim Semaphor halt diese andere Operation, dass er eins kriegen will, diese Wait-Operation. Und wenn es nicht erfolgreich ist, dann wird er schlafen gelegt und verbraucht keine Rechenzeit. Und Deadlock heißt, dass eben die beteiligten Prozesse alle in diesem Schlafzustand sind. Und normalerweise müsste jetzt einer von denen mal aufgeweckt werden, damit es weitergeht. Aber es kann keiner aufgeweckt werden, weil einer von den Schlafenden müsste eine Ressource freigeben. Ja, kann er aber nicht, weil eben alle gerade auf eine andere Ressource warten.
Dann wäre es ja eigentlich ein Indiz, wenn ich einen Haufen schlafenden Prozesse, die ich die ganze Zeit nicht starten kann, weil ich ja blockiert habe, dass die schon mal in den Topf rein waren, wo ich sage, dann der Topf
oder so. Das könnte sein, ja. Ja. Es ist natürlich so, dass diese ganze Deadlock-Geschichte, Synchronisation und Deadlocks, dass das jetzt nicht irgendwie brandneue Erkenntnisse sind. Das heißt, Software, die eben parallel auf Daten zugreift, ist in der Regel, wenn sie vernünftig geschrieben ist, so geschrieben, dass sie eben Deadlocks vermeidet. Und deswegen wird Ihnen das nicht allzu oft begegnen. Ja, also es wäre einfach sehr schlechte Software, die jemand entwickelt hat, der sich mit solchen Fragestellungen nicht beschäftigt hat, obwohl man seit 30, 40 Jahren weiß, dass es sowas gibt.
Ja. Das wäre von mir eine konkrete Frage. Ob Sie ein Beispiel haben von einem Deadlock oder einem typischen Deadlock oder Anwendungen, die bekannt sind, die Sie sehr verwenden?
Nee, ich kenne keine Anwendungen, die tatsächlich in Deadlock reinlaufen, weil das würde immer wieder mal passieren und das wäre einfach ein Bug, der mit der nächsten Version sofort gefixt wäre. Das würden die Anwender nicht tolerieren, weil sie ja alle Konsequenzen daraus haben. Das Ding ist ja nicht mehr benutzbar, das heißt, es ist abgestürzt, sie haben Datenverlust und so weiter, weil sie auch nicht mehr irgendwelche Daten speichern können. Das wäre praktisch unbrauchbare Software. Selbst wenn der Deadlock nur alle 100 Tage auftritt oder so. Das irgendwo würde halt das erste Mal auftreten und dann würden die Leute da Bug-Reports hinschicken und dann wäre es irgendwann weg.
Okay, das heißt, gut zu wissen und man muss es dann kennen, wenn man jetzt irgendwie programmiert oder so, aber in der Praxis wird es einem eigentlich nicht überregelt.
Es wird Ihnen als Anwender in der Praxis nicht über den Weg laufen, aber als Programmierer müssen Sie, wenn Sie irgendwas mit Synchronisation machen, das immer im Hinterkopf haben, weil sonst Ihre Synchronisation einfach nicht funktionieren wird. Also, weil Sie sonst Software entwickeln, die Deadlocks erzeugt. Es ist überhaupt kein Problem, ein Programm zu schreiben, was einen Deadlock erzeugt. Ja, das passiert sofort, sobald man nicht darüber nachdenkt, dass es auftreten kann. Dann hat man sofort was geschrieben, was wunderbar Deadlocks erzeugt. Auch schnell genug, also nicht so, dass man irgendwie ein halbes Jahr entwickelt und das Zeug dann schon verteilt hat an die Kunden und so und dann taucht es auf, sondern das fällt ihm beim Entwickeln auf. Das stürzt dann einfach in diesem Sinne ab, ja, blockiert und arbeitet nicht weiter. Also da stößt man relativ schnell drauf. Nur wenn man überhaupt nicht weiß, worum es geht, dann erkennt man vielleicht nicht, was das Problem ist. Ja, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, wenn ich also diesen roten Pfeil noch nicht hier drin habe, dann können Sie versuchen, hier einen Kreis zu suchen, ja, immer wieder mit der Vorgabe, es muss ein komplett richtig gerichteter Kreis sein, dann werden Sie keinen finden. Weil zum Beispiel diese vier Pfeile hier, die sind zwar optisch gesehen auch ein Kreis, aber eben nicht gerichtet. Ja, die Pfeile zeigen raus. Der zeigt hier rein und der zeigt da raus. Das gibt insgesamt keinen Kreis, in dem man in der richtigen Richtung durchlaufen kann. Mit der roten Kante zusammen schon. Dann kann ich nämlich von hier über P1 und R1 runter nach P2 hoch, hier runter und wieder zurück, kann ich einmal wirklich gerichtet im Kreis laufen. Und tatsächlich, wenn man sich das anguckt, hat man dann auch eine Deadlock-Situation, denn diese Ressource 3, die ist ja doppelt verfügbar und ist an die beiden Prozesse vergeben. Das heißt, von den beiden ist keine frei. Ja, und damit kann der hier nicht befriedigt werden. Wenn hier noch ein dritter Punkt drin wäre, dann würde es diesen roten Pfeil nicht geben können. Also wir malen praktisch keine Bilder auf, wo eine erfüllbare Anforderung zu sehen ist. Wenn ich hier noch einen dritten Punkt drin hätte und ich würde dieses Bild malen wollen, würde ich sofort diese rote Kante durch eine schwarze in anderer Richtung ersetzen, weil ich einfach die Anforderungen sofort erfülle.
Die Frage, die Prozess 1 doch kann auch arbeiten und die Ressource freigeben. Und das ist trotzdem...
Der Prozess 1... Der benötigt die Ressource 1. Der wartet darauf, dass die Ressource 1 freigegeben wird. 2 wartet darauf, dass Ressource freigegeben wird. Und so weiter. Ja? Also das ist einfach immer genau das Muster. Sobald ich hier einen Kreis zeichnen kann, heißt es eben, Prozess wartet auf die Ressource, die der nächste hält und so weiter und so weiter und dann schließt sich der Kreis. Ja? Das heißt, wenn wir uns nur die linke Situation angucken, mal mit der roten Kante und mal ohne die rote Kante, dann könnte man auf die Idee kommen und sagen, auch in dieser Situation, wo wir also Ressourcen, die mehrfach verfügbar sind, drin haben, dass auch da gilt, Kreis heißt Deadlock. Das ist aber leider nicht so. Sie können hier nur eine Sache sagen, nämlich wenn es keinen Kreis gibt, kann es auch keinen Deadlock geben. Aber Sie können leider nicht umgekehrt schließen, Kreis ist zwingend auch Deadlock. Und dafür ist das rechte ein Beispiel. Ja, hier haben wir zwei Ressourcen, die jeweils doppelt vorkommen. Sie sehen wieder, wie die aktuellen Zuordnungen sind über die schwarzen Pfeile. Ja, also diese beiden hier sind vergeben. Und diese beiden sind auch vergeben jeweils an irgendwelche Prozesse. Und die beiden Prozesse benötigen jeweils noch eine. Und hier haben wir natürlich auch einen Kreis. Ja, dieses grün-schwarz, diese Raute, das ist ein Kreis, auch korrekt gerichtet, aber wir sind hier nicht in einer Deadlock-Situation. Warum nicht?
Ja? Weil P3 und P4 irgendwann fertig werden.
Genau, die haben keine Anforderungen mehr, die hier noch irgendwie eine Rolle spielen. Das heißt, wenn P3 diese Ressource irgendwann zurückgibt, dann kann sie an P1 gegeben werden, der hat dann das, was er braucht, kann arbeiten, kann dann irgendwann diese Ressource freigeben und dann kriegt sie P2 und dann ist die Situation behoben. Es ist zwar in dieser Momentaufnahme so, dass die beiden Prozesse blockiert sind, ja, weil sie auf jeweils eine Ressource warten, aber es geht irgendwann weiter. Ja, und Deadlock ist nur, wenn es wirklich nicht weitergehen kann. Also das einfach nur sozusagen als Warnhinweis, wenn Sie Ressourcen haben, die mehrfach vorkommen, dann hilft Ihnen dieser Graph nicht mehr, festzustellen, ob wirklich ein Deadlock gerade vorliegt. Sie können nur aus dem Graph schließen, dass es keinen Deadlock gibt, wenn es keinen Kreis gibt. Gut, wenn man jetzt Deadlock-Erkennung macht, das heißt ja praktisch, dass man nichts dagegen tut, dass es zu einem Deadlock kommt, sondern dass man nur immer wieder mal das System anschaut und fragt, bin ich irgendwo im Deadlock? Ja. Und das ist durchaus ein akzeptables Verfahren. Dann würde man eben zulassen, dass ein System sich in so einen Deadlock-Zustand bewegt und dann irgendwie gucken, wenn ein Deadlock da ist, dass man dann versucht halt, den zu beenden, ja, indem man alle Programme einfach beendet, die an dem Deadlock beteiligt sind. Und da werden wir uns einen Algorithmus angucken, mit dem man das Ganze machen kann. Der verwendet drei Datenstrukturen praktisch, eine sogenannte Belegungsmatrix. Da wird drinstehen, welcher Prozess welche Ressource aktuell hält. Dann einen sogenannten Ressourcenrestvektor. Das sagt uns, wie viel von jeder Ressource noch übrig sind. Wir haben es dann also mit mehrfach vorhandenen Ressourcen zu tun. Und eine Anforderungsmatrix, die im Prinzip genauso aussieht wie die Belegungsmatrix, aber praktisch die grünen Pfeile enthält. Also das, was noch gewünscht wird. Ja, das Ganze wird jetzt ein bisschen formal. Also das ist der mathematischste Teil vielleicht in dieser Veranstaltung. Wir gehen davon aus, dass wir n Prozesse haben, P1 bis Pn. Und wir haben m Ressourcentypen, ja, Ressource 1 bis Ressource m. Und jetzt haben wir gesagt, die können alle mehrfach vorkommen, also müssen wir irgendwie angeben, was die maximale Verfügbarkeit an Instanzen jeweils darstellt. Dafür haben wir einen Ressourcenvektor E. Ja, da stehen m verschiedene Werte drin, die jeweils sagen, wie viele gibt es davon. Also das ist so ein Ding E1 bis EM und meinetwegen E3 sagt mir, die Ressource R3 gibt es so und so oft. Dann haben wir diesen Ressourcenrestvektor A, der muss praktisch irgendwie so wie E aussehen, nur mit jeweils kleineren Werten pro Eintrag. Ja, wie viele sind noch frei? Wenn praktisch nichts vergeben ist, wenn keine Ressource irgendwie vergeben ist, dann wäre A identisch mit E. Ja, und wenn alle Ressourcen vollständig vergeben sind, dann wäre das ein Nullvektor, wo nur Nullen drinstehen. Und dann haben wir die Belegungsmatrix. Das Ding ist dann rechteckig, ja, mit, je nachdem wie man das malt, n Zeilen und m Spalten. Und an jeder Position steht halt drin, der Prozess I hat schon so und so viel Stück von Ressource J für sich reserviert. Ja, also wir nehmen dabei an, dass man eine Ressource auch mehrfach anfordern kann. Ja, wenn wir wieder dieses Druckerraumbeispiel haben, das könnte ein Programm sagen, ich will parallel auf zwei Druckern drucken. Und die Anforderungsmatrix ist praktisch dasselbe in grün, jetzt nur für die noch fehlenden Ressourcen, die noch benötigt werden. Ein Beispiel macht es deutlicher. Wir nehmen an, es gibt vier Ressourcen. Ja, das sind hier etwas historisch ISDN-Karte, Streamer, Scanner und DVD-Brenner. Scanner und DVD-Brenner hat man wohl auch heute noch. Streamer gibt es nur noch in Rechenzentren irgendwie und ISDN-Karten sind auch nicht mehr so populär, aber das sollen jetzt einfach mal die vier Ressourcen sein. Und wir haben, wie viel? Wir haben drei Prozesse. Ja, Prozess 1 bis Prozess 3. Und dann haben wir einmal einen Ressourcenvektor hier, der sagt praktisch, was gibt es insgesamt. Also es gibt eine ISDN-Karte, es gibt drei Streamer, zwei Scanner und vier DVD-Brenner. Und wir haben einen Ressourcenrestvektor, der sagt, wie viel davon noch frei ist. Ja, also in dem Beispiel wären alle ISDN-Karten und Streamer schon komplett verteilt und ein Scanner und zwei DVD-Brenner sind noch verfügbar. Und dann haben wir die Belegungsmatrix, die ist ganz links. Und da kann man jetzt eben einfach rauslesen, der Prozess 1 hat keine ISDN-Karte. Es gibt ja auch nur eine, die hat nämlich der Prozess 2. Das steht hier in der 1 drin. Ja. Und die anderen Werte müssen praktisch zwangsläufig 0 sein. Ja. Wenn Sie also das hier aufsummieren innerhalb von so einer Spalte, dann muss immer ein Wert rauskommen, der kleiner ist als der entsprechende Wert in E. Wenn das nicht oder kleiner gleich. Ja. Wenn es größer wäre, würde es heißen, Sie haben es irgendwie geschafft, mehr zu verteilen, als Sie haben. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei den Streamern. Der erste Prozess hat einen, der dritte Prozess hat zwei davon, gibt in der Summe drei. Es gibt auch genau drei und deswegen steht hier in dem Ressourcen-Restvektor eine Null. Ja, ich denke, es ist von der Systematik her, wie das abläuft, klar. Und dann haben wir hier noch die Anforderungsmatrix und da steht jetzt drin, was eben noch benötigt wird, damit ein Prozess weiterarbeiten kann. Ja, das heißt also, im Beispiel hier der Prozess 1, der benötigt halt noch die ISDN-Karte, um weitermachen zu können, der wartet darauf. Ja, der hat also, hier sieht man in der Belegung, der hat es schon geschafft, einen Streamer zu kriegen, der erste Prozess. Und der braucht außerdem noch eine ISDN-Karte und zwei DVD-Brenner. Und wenn er das alles hat, dann ist er zufrieden und kann weiterarbeiten.
Ja. Kann ich auch mehr Ressourcen anfordern, als es überhaupt gibt?
Das können Sie auch, dann kriegen Sie natürlich nie. Ja. Das wäre dann ein Prozess, der in sich schon einen Deadlock bildet. Das ist genauso, wie wenn Sie eine exklusive Ressource haben und Sie fordern die zweimal nacheinander an. Dann ist dieser Prozess mit sich selbst praktisch im Deadlock.
Ja? Die Anforderungsmatrix ist dann quasi auch gleich eine Umgehungsmatrix für den nächsten Prozess, oder? Also den nächsten Durchgang, meine ich.
Nee, es kann halt sein, dass jetzt hier irgendwas zugeteilt wird. Also wenn wir annehmen, dass es möglich ist, was wäre hier möglich? Zum Beispiel der Prozess 1, der könnte die DVD-Brenner kriegen, ja, weil die noch frei sind. Dann würde in einem nächsten Durchgang die Belegungsmatrix hier einen neuen Wert haben. Ja, hier würde dann die 2 drin stehen, aber der Rest bleibt natürlich gleich. An den restlichen Belegungen hat sich nichts geändert. Und hier bei der Anforderung würde hier eine 0 stehen, weil er die schon bekommen hat.
Wird das mit Verbrauchsressourcen auch so gemacht?
Die kommen ja immer wieder neu nach. Also nee, die betrachten wir ja nicht. Wir betrachten hier nur diese Art von Ressourcen, die praktisch unveränderlich sind, die genutzt werden können und dann zurückgegeben werden und dann wieder genutzt werden können. Ja, also es sind nicht diese konsumierbaren Ressourcen, sondern es sind hier nur die normalen. Ja, aber es würde Ihnen nichts bringen, weil es ja hier darum geht, rauszufinden, ob ein System im Deadlock ist. Und mit den konsumierbaren Ressourcen können Sie keine Deadlocks verursachen. Sie könnten die da mit aufnehmen und würden dann halt zusätzliche Spalten mit sich führen, die aber sinnlos sind. Weil letzten Endes würde das heißen, dass hier in dem Ressourcenvektor würde an irgendeiner Stelle unendlich stehen. Ja, weil sie beliebig viele davon anfordern können. Und auch in dem Restvektor würde unendlich stehen. Das heißt, jede Anforderung, die Sie machen, ist immer erfüllbar. Ja, also wär nichts damit gewonnen. Das Ding wurde aufgebläht, aber keine extra Informationen drin.
Sie haben doch vorhin gesagt, wenn der Prozess mehrere Ressourcen anfordert, dass er dann selber einen Deadlock schon produziert. Hier aber fordert er zum Beispiel der Prozess 2 DVD-Brenner an.
Ja, wenn er von etwas, was es exklusiv, was es nur einmal gibt, mehrere anfordert. Ja. In dem einfacheren Modell, wo wir nur die einfach verfügbaren Ressourcen haben, da gibt es praktisch diesen Fehler, dass ein Prozess zweimal dieselbe Ressource anfordert. Das passiert tatsächlich häufiger mal beim Programmieren, dass man eben versucht, ja praktisch so einen kritischen Abschnitt zu betreten und sagt Lock auf irgendwas. Und dann hat man vergessen, dass man schon im kritischen Abschnitt ist und sagt nochmal Lock auf das Ding. Und dann hat man praktisch einen Mini-Deadlock erzeugt mit einem Prozess. Da gibt es übrigens eine Methode, das zu beheben. Es gibt nämlich rekursive Locks. Ein rekursives Lock, das müssen Sie jetzt nicht merken, das erzähle ich nur als Ergänzung. Ein rekursives Lock ist eins, was es toleriert, dass es von dem Prozess, der es schon hat, nochmal angefordert wird. Und es zählt dann mit. Ja, das können Sie praktisch benutzen, wenn Sie Funktionen haben, die selber rekursiv sind, die sich also selber aufrufen gegenseitig. Und wenn Sie im kritischen Abschnitt sind und praktisch die Funktion dann nochmal aufrufen, dann kommen Sie irgendwann an die Stelle, wo Sie wieder in den kritischen Abschnitt rein wollen. Und jetzt wissen Sie ja nicht, sind Sie auf der obersten Rekursionsebene, also haben Sie gerade zum ersten Mal die Funktion aufgerufen, ja, müssen Sie also wirklich echt die Sperre anfordern, oder sind Sie schon 3 Ebenen tiefer, weil Sie schon zum dritten Mal die Funktion innerhalb von sich selber aufgerufen haben. Dann sind Sie ja schon in den kritischen Abschnitt reingegangen und haben die Sperre schon gekriegt. Und damit Sie an der Stelle nicht eine Fallunterscheidung machen müssen und sagen müssen, ich darf jetzt nicht log sagen, denn ich habe das log schon, gibt es praktisch diese rekursiven Logs, die es dann dem Prozess, der es schon gekriegt hat, erlauben, einfach nochmal log zu sagen. Und dann zählen die praktisch mit, du hast es zum zweiten Mal aufgerufen, zum dritten Mal aufgerufen. Und da muss man entsprechend oft auch mit unlog das wieder freigeben, das wird dann wieder runtergezählt, ja, bis man auf der letzten Ebene wieder angekommen ist von dieser Rekursion und es dann endgültig freigibt. Ja, und rekursiv sind diese Logs dann in dem Sinne, wenn irgendein fremder Prozess auch versucht, nochmal das Log zu holen, dann ist es das normale Verhalten von einem Log, da kriegt es halt nicht, weil es exklusiv ist. Ja, also in dem Sinne, ein rekursives Log hat immer noch diese gegenseitige Ausschlussbedingung, aber erlaubt es eben einem Prozess, der das Log schon hat, es nochmal anzufordern, ohne dass er deswegen blockiert. Ein Standard-Log macht es aber nicht. Gut, das Ganze führt jetzt zu einem Algorithmus, den man schön grafisch darstellen kann, wo man sich also diese diversen Matrizen und Vektoren hinmalt und dann in mehreren Schritten da irgendwelche Zeilen streicht und die Werte anpasst und so weiter. Also es ist eine schöne, dankbare Aufgabe, einfach diese Sachen zu tun und damit also auch eine klassische Prüfungsaufgabe. Sie werden so ein Ding in der Probeklausur sehen und Sie werden es auch in der endgültigen Klausur sehen. Natürlich nicht mit den Zahlenwerten, die wir jetzt hier haben, sondern mit irgendwelchen anderen Zahlen. Aber das heißt, das ist so was, wo man halt diesen Algorithmus versteht und auswendig lernt und den dann einfach verwenden kann. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen also davon aus, ich zeige vorher schon mal, bevor ich die Formalisierung mache, hier einfach so ein Bild. Sie sehen, wir werden in mehreren Etappen immer wieder dieses komplette Bild mit den beiden Matrizen und den Vektoren hinmalen. Ja, und wir arbeiten uns da jetzt schrittweise durch. Wir suchen einen Prozess, der noch nicht markiert ist. Markiert heißt, wir haben den durchgestrichen. Ja, am Anfang ist noch kein Prozess markiert. Und wir versuchen einen zu finden, bei dem alle Anforderungen, die der noch stellt, erfüllbar sind. Ja, was heißt das also, wenn wir hier nochmal reingucken in dieses Beispiel? Der erste Prozess, der hat als Anforderung einmal die Ressource 1 und zweimal die Ressource 4. Das geht nicht. Ja, das, hier müssen wir gucken, das ist nicht verfügbar. Der könnte zwar die beiden DVD-Brenner kriegen, aber er kann nicht die ISDN-Karte kriegen. Also der wäre kein Kandidat. Der da drunter, 0101, das passt auch nicht, weil es keinen Streamer gibt. Ja? Und in der nächsten Zeile 0012, das passt genau. Ja? Das ist genau praktisch die Menge an noch verfügbaren Ressourcen. Das heißt, das wäre ein Kandidat, ja? Den wir da auswählen könnten. Also wir suchen einen solchen Prozess. Wenn es keinen gibt, endet der Algorithmus. Ja? Wenn es aber einen gibt, dann bedeutet das, dass man diesen Prozess erfolgreich beenden könnte. Ja, weil das Standardverhalten ist ja, praktisch alle noch maximal benötigten Ressourcen, die man braucht, irgendwann zu kriegen. Das entspricht dem, dass die ganzen Log-Aufrufe erfolgreich zurückkehren. Dann ist man durch mit seinen Log-Aufrufen, kann irgendwas machen mit den Ressourcen und kann die alle freigeben und weitermachen. Ja. Und was wir jetzt tun ist, wir nehmen also an, dass der Prozess eben, wenn wir so einen gefunden haben, dass der also erfolgreich abgearbeitet wird und wir simulieren, dass er alle Ressourcen schon zurückgegeben hat. Und rein rechnerisch heißt das, A ist ja der Ressourcenrestvektor, ja, da wo drin steht, was es noch gibt. Und wenn jetzt praktisch zum Beispiel der untere Prozess hier, wenn der in dem Beispiel ausgewählt wird und der kriegt diese Ressourcen alle, ja, dann hat er sie alle und anschließend gibt er sie alle zurück. Das heißt, man kann es sich umständlich machen, man könnte erstmal auf die Belegungsmatrix hier unten, auf diese Zeile, noch die andere Zeile drauf addieren, ja, und dann danach alles zurückgeben. Man kann aber auch sich das sparen, weil das ist praktisch, ja, einmal die 0012 hier drauf addieren, dann wieder abziehen und dann auch noch den Rest rausgeben. Das kann man also lassen und man kann sagen, wir geben einfach direkt alle gehaltenen Ressourcen zurück. Ja, das heißt, wir addieren dieses 0210, was der Prozess gerade hat, einfach auf das A drauf. auf den Ressourcenrestvektor. Und dann gehen wir in den nächsten Durchgang und gucken, ob es einen anderen Prozess gibt, der jetzt weiterarbeiten kann. Und genau das ist hier einfach formalisiert. Die Rückgabe aller Ressourcen simulieren wir eben, indem wir sagen, wir setzen A auf A plus CI. Ja, also auf die passende Zeile von dem richtigen Prozess. Wir gehen gleich im Beispiel noch da durch. Dann sehen Sie, welche Bedeutung jetzt jeweils dieses CI hat. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann markieren wir den Prozess, weil wir praktisch eine mögliche Ausführreihenfolge gefunden haben, wie der einfach weiterarbeiten kann, und der wird dann nicht Teil von einem potenziellen Deadlock werden. Also was dieses Verfahren macht, ist, es sucht schrittweise Prozesse raus, die nicht Teil einer Deadlock-Situation sind. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir alle Zeilen in dieser Form markieren können, dann wissen wir haben eine Ausführreihenfolge gefunden, in der alle Prozesse korrekt arbeiten und am Ende alle Ressourcen zurückgeben. Und dann wissen wir, die aktuelle Situation kann kein Deadlock gewesen sein. Weil aus dem Deadlock hätten wir diesen Ausweg nicht rausgefunden. Ja? Und jetzt kann es natürlich sein, dass es nicht gelingt. Ja?
Eine Frage, also ich habe das jetzt zum Beispiel verstanden, ist es dann so, dass wir dann wirklich dieses Malen müssen, oder sollten wir das ein bisschen vorgemacht?
Sie würden dann sowas hier aufmalen.
Ja, also nicht mit den Formeln vorher, aber ich muss irgendwie mit den...
Die Formeln beschreiben allgemein, wie der Algorithmus funktioniert.
Genau.
Aber wenn Sie wissen, wie es geht, könnten Sie auch die Formeln neu erstellen.
Das ist eine Frage.
In den Formeln steht nichts anderes drin. Das ist nur da brauchen Sie halt diese mathematische Notation, dass man eben die ite Zeile in so einer C-Matrix CI nennt. Ja, aber wenn Sie stattdessen schreiben, die ite Zeile von C, weil Sie sich nicht gemerkt haben, dass das CI heißt oder so, würden Sie dasselbe aussagen. Es geht nicht darum, das maximal formal zu beschreiben, aber dass man halt weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Ja?
Dass das jetzt hier in dem Beispiel von unten nach oben geht, ist ein reiner Zufall. Das heißt, wenn Prozess 1 und 2 vertauscht wäre, dann wäre das auch meine Reihenfolge halt vertauscht.
Die wäre dann anders, ja.
Einen, der passend ist und gehe nicht irgendwie automatisch von unten nach oben.
Genau, Sie suchen einen, der passend ist, und jetzt kann es natürlich sein, dass Sie mehrere finden, die passend sind. Dann kommt sogar noch ein Zufallssystem irgendwie rein. Ja. Die gute Nachricht, es kann Ihnen nicht passieren, dass Sie sozusagen von zweien, die funktionieren, den falschen nehmen, ja, und damit irgendwie das kaputt machen, obwohl es andersrum funktioniert hätte. Also wenn Sie eine Reihenfolge finden, die funktioniert, und es gibt noch eine andere, mit der Sie ansetzen können, dann würde die auch funktionieren. Also da kann man nicht Pech haben oder so, das ist deterministisch. Ja.
Ich versuche gerade die Buchstaben zu merken. Heißen die einfach so, E ist gleich, was heißt denn, ist E ausgeschrieben?
Ressourcen.
Moment.
C ist Consume, R ist Request.
Also A ist available. Und E vielleicht exist oder sowas. Ja. Sie müssen aber auch, ich meine, wie Sie die Dinger nennen, ist im Prinzip egal, wenn Sie sich dieses Bild einprägen können. Sie müssen die Dinger auch nicht so anordnen, wie die angeordnet sind. Sie müssen nur wissen, dass sie halt irgendwo. Also dieses E ist ja konstant, das ändert sich überhaupt nicht. Das müssten Sie zum Beispiel von Schritt zu Schritt nicht jedes Mal abschreiben. Ja? Ich habe das hier nur jedes Mal drin, weil das übersichtlicher ist, wenn man immer sehen kann, was war jetzt die Gesamtzahl, weil die braucht man ja immer. Ja? Was sich praktisch in jedem Schritt ändert, ist die Belegung der beiden Matrizen und der Ressourcenrestvektor. Aber ob Sie da E und A dran schreiben oder so, das spielt keine Rolle.
Bei dem Link oben unten Kasten. Ist ja so, wir haben gesagt, die Ressource 0012, die angefordert wird, die wird genau passend von dem verfügbar.
Ja.
So, dann fällt die schon mal weg, das ist immer klar, aber warum wird dann von die letzte Zeile von C da aufaddiert auf den neuen Verfügbarkeitsvektor? Ja, aber wenn die wieder freigegeben werden, dann werden wir in dem Moment die 0012 verwendet.
Ja, aber das ist praktisch, ja, Ja, ja. Sie könnten hingehen und das in zwei Schritten machen. Sie könnten erst hier sagen, ich gebe dem Prozess die 1, 2, die er haben will. Ja? Dann würden Sie hier oben reinschreiben 0, 4 mal 0. Und hier würde stehen, das da plus 0, 0, 1, 2.
Wieso plus 0, 0, 1, 2?
Ja, weil der hat ja die schon und der kriegt jetzt zusätzlich noch die. Das heißt, aufaddieren.
Ich dachte, der gibt sie dann
frei. Ja, im nächsten Schritt. Die Idee ist immer, der Prozess, der alle Ressourcenanforderungen erfüllt bekommen hat, also der alles gekriegt hat, was er braucht, der arbeitet halt damit und irgendwann ist er fertig und dann gibt er alles wieder frei. Und wenn Sie das in zwei Schritten machen wollen, das würde das dann halt verdoppeln, die Menge der Bilder, die Sie hier zeichnen, ja, dann würden Sie eben erst dieses 0012 hier drauf addieren. Das bedeutet praktisch, der hat die gekriegt. Ja, dann müssen Sie die hier oben abziehen, dann steht hier 0000 in dem Beispiel. Hier unten steht auch 4 mal die 0, was heißt, der braucht nichts mehr. Ja, dann käme jetzt eben die Phase, wo der Prozess arbeitet, weil der hat alle Log-Aufrufe erfolgreich durchgekriegt und dann am Ende macht er ja seinen ganzen Unlock. Und was ist das dann für ein Wert? Der hat dann hier das da plus das da drin stehen und gibt es frei. Und diese zwei Schritte, die schreiben wir nicht beide auf, sondern wir fassen die zusammen und schreiben eben direkt das da plus das, ja, diese Summe dann praktisch hier wieder rein. Ja. Und wir müssen es aber nicht einmal addieren und einmal subtrahieren. Ja. Also ist der Effekt letzten Endes einfach diese Zeile auf diese Zeile drauf zu addieren. Und genau das ist hier passiert.
Und die 101 kriegt im nächsten Schritt, weil das abbildbar ist mit der 0 zu.
Genau. In der nächsten Situation schauen wir wieder. Hier unten ist jetzt eine markierte Zeile. Ja, die Aussage ist, Prozess 3 ist nicht Teil eines Deadlock-Szenarios. Also Prozess 1 und 2 könnten noch Probleme machen. Und dann schauen wir, die erste Zeile passt halt nicht. Die 1002 passt hier nicht rein, weil die 1 nicht da ist. Und die untere passt. Und dann geht der Algorithmus weiter. Dann machen wir dasselbe Spiel. Die 1002, die hier steht, hier oben drauf addiert. Dann kommen wir hier hin. Ja, und jetzt sehen wir, dass das letzte Beispiel auch funktioniert. Das kann auch noch angefordert werden. Und entsprechend wird dann das hier wieder freigegeben. Im Prinzip kann man sich das dann sparen, wenn man sieht, dass es funktioniert. Das letzte Bild muss dann so aussehen, dass eben alle Ressourcen zurückgegeben sind. Das heißt, der Vektor mit den verfügbaren Ressourcen ist identisch mit dem mit den maximal verfügbaren. Und ja, das war's. Ja? Okay, das ist praktisch der Algorithmus. Ein kleines Beispiel dafür wieder unsere fünf Philosophen, wo wir jetzt erkennen wollen, dass die im Deadlock sind. Ja, also wir wissen das schon und der Sinn von dieser Folie ist Ihnen zu zeigen, dass Sie das auch umständlich mit Hilfe von diesem Graph rausfinden oder von dieser Matrix-Darstellung rausfinden können. Ja, wie sieht es aus formal? Ressourcenvektor E, da stehen praktisch die fünf Gabeln drin. Ja, die gibt es jeweils nur einmal. Das sind die Ressourcen A bis E. Dann die aktuelle Belegung. Jeweils ein Prozess hat die rechts von ihm liegende Ressource, ja, die Gabel, genommen. Das heißt, da kriegen wir so eine Matrix, wo nur auf der Diagonalen jeweils eine 1 steht, raus. Der Ressourcenrestvektor ist leer. Es sind keine Ressourcen mehr verfügbar. Und die Anforderungsmatrix enthält jetzt so eine verschobene Diagonale. Ja, also da ist jeweils noch irgendwo eine 1 drin. Und es ist natürlich klar, weil der Restvektor schon ein Nullvektor ist, dass da nichts mehr von verfügbar ist. Ja, und die Aussage bedeutet jetzt praktisch, wir können hier unseren Algorithmus überhaupt nicht durchführen. Der bricht sofort im ersten Schritt ab, weil der erste Schritt sagt ja, suche einen unmarkierten Prozess, der diese Eigenschaft hat, dass das Ganze erfüllbar ist. Ja, wenn es keinen gibt, Algorithmus beenden. Das machen wir also an der Stelle, der ist beendet. Und das Ergebnis ist, dass wir hier eben feststellen, alle fünf Prozesse sind an einem Deadlock beteiligt. Wenn es jetzt hier irgendwo noch einen sechsten Philosophen geben würde, der an einem separaten Tisch mit zwei Gabeln sitzt, dann würde der, dann könnte man das größer modellieren, ja, mit diesen beiden zusätzlichen Gabeln und dem zusätzlichen Philosophen. Dann würden die Matrizen etwas größer werden. Und dann würde der Algorithmus einen ersten Schritt haben, der funktioniert. Wo nämlich dieser Philosoph am Extratisch sich die zweite Gabel nimmt und dann würde der gestrichen. Und dann würde danach der Algorithmus abbrechen. Und das Ergebnis wäre dann eben wieder dasselbe. Die 5 Philosophen am runden Tisch sind im Deadlock, der 6. nicht. Na, also sie finden damit nicht nur raus, ob es einen Deadlock gibt, sondern sie finden auch raus, wer am Deadlock beteiligt sind. Nämlich genau die, die sie nicht streichen konnten. Die, die am Ende, wenn der Algorithmus aufhört, übrig bleiben, das sind genau die, die Teil des Deadlocks sind. So. Gut, die Frage ist dann, wenn wir jetzt festgestellt haben, es ist ein Deadlock da, was macht man dann? Und letzten Endes kann man nicht allzu viel machen. Ressourcen entziehen ist nicht möglich. Da haben wir ja gesagt, wir betrachten nur Ressourcen, die nicht unterbrechbar sind, die also nicht entzogen werden können. Ja, das ist keine Lösung. Abbruch mindestens eines Prozesses, der am Deadlock beteiligt ist, das kann helfen. Aber wie wir eben schon gesagt haben, in der Regel wird man alle abbrechen müssen, wenn die irgendwie gemeinsam, wenn die zu einer größeren Anwendung gehören, die gemeinsam arbeitet. Manchmal ist sowas möglich, wie einen Prozess in einen früheren Zustand zurückzuversetzen, ja, wo er die Ressource noch nicht gehalten hat. Das wäre so ein bisschen was wie in der Transaktionsverarbeitung bei Datenbanken, wo sie praktisch sagen, ich laufe mal in eine Transaktion rein und wenn ich die nicht vollständig machen kann, dann mache ich einen Rollback und gehe wieder zum Anfangszustand zurück. Aber das ist nur ein theoretisches Szenario, weil dazu müssten sie praktisch ständig Zustände von Prozessen irgendwie sichern und auch von den Ressourcen. Ja, also das ist in der Praxis auch nicht machbar. Und deswegen bleibt also dieses Abbrechen aller Prozesse, bleibt die einzige vernünftige Lösung. Und damit sind Deadlocks also so unerfreulich, dass man eigentlich dieses Hineinlaufen in den Deadlock nicht zulassen wird. Man wird also versuchen, vorab schon was dagegen zu tun. An der Stelle käme dann jetzt eben was zur Deadlock-Vermeidung. Das machen wir aber nicht. Jetzt überlege ich gerade den restlichen Teil von den Deadlocks, wo es um Deadlock-Verhinderung geht. Den lassen wir jetzt auch erstmal weg. Ich werde mal schauen, ob wir nächste Woche in der Zusammenfassung, ob ich da noch einen kurzen Überblick dazu geben kann. Wir haben jetzt eh gleich die Pause. Ich verteile schon mal die Aufgabenblätter. Da werden Sie sehen, das sind einfach diese beiden Geschichten, die wir hier gesehen haben. Einmal mit dem Aufmalen des Ressourcenbelegungsgraphen und einmal dieses Matrix-Verfahren. Ja. Habe ich Sie übersprungen? Sie hatten eins vor sich liegen, oder nicht? Ja, also Sie können jetzt nur Aufgabe 1 bearbeiten. Aufgabe 2 ist Speicherverwaltung, das ist dann im zweiten Teil. Und ich würde sagen, Sie können jetzt noch anfangen oder auch schon vorzeitig in die Pause gehen, wie Sie mögen. Wir werden dann, also ich denke, dass Sie nicht allzu lange dafür brauchen sollten, dass etwa 20 Minuten Bearbeitungszeit dafür ausreichen. Und das heißt, dass wir dann um 10 vor, nee, Moment, von halb wäre die Pause bis 45 plus 15, dass wir um Punkt weitermachen mit dem nächsten Teil der Vorlesung.
Punkt was?
Punkt 8. Punkt 8. Ja, aber ich empfehle daraus jetzt nicht eine halbstündige Pause zu machen, sondern schon die Aufgaben zu bearbeiten.